Wir haben heute als Predigtext Sonntagsexagesime, wir gehen schon auf die Passionszeit zu. Das letzte Kapitel aus dem Alten Testament, Malachi 3, 13 bis 20. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir hart gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Malachi sagt, da gibt es Leute, die sagen, es lohnt sich nicht, wenn man Christ ist, sondern Hauptsache, man schlägt sich durch, und die sind eigentlich gut, die gewissenlos ohne Gott in den Tag leben. Das sind Anfechtungen. Aber dann sagt Malachi, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich erbarmen, ihre erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Und ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, jetzt kommt das Thema unseres Gottesdienstes, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Herr, mach uns fröhlich, durch und durch fröhlich. Amen. Der Arzt steht vor dem Bett eines Kranken, untersucht ihn gründlich, und dann stellt er fest, Angina pectoris. Jene Verengung der Herzkranzgefäße, ja, wahrscheinlich sitzen jetzt einige unter uns, die daran kranken. Die Verengung der Herzkranzgefäße, die einen nicht mehr richtig frei atmen lässt, die das ganze Herz einschnürt und einen so beklemmt macht. Nun kommt der Arzt an ein Krankenbett und untersucht den Patienten, und er hört, er hat genau dieselben Symptome der Krankheit, aber wenn er untersucht, muss er sagen, am Körper finde ich nichts. Keine Verengung der Herzkranzgefäße. Ja, woher kommt das? Das ist seelisch, sagen wir. Die gleichen Auswirkungen, aber aus einer ganz anderen Ursache her. Und wir sagen dann, ja, er hatte auch in der letzten Zeit zu viel. Und es ist auch zu schwer, die Spannungen, in denen er drinsteht, mit seiner kleinen Kraft, das alles durchzustehen. Das kann uns einschnüren von allen Seiten, wenn man von lauter Forderungen umgeben ist, wenn man schwierige Dinge zum Durchstehen hat und es doch kaum schaffen kann. Und dann fühlt man sich ganz beklemmt, eingeschnürt, wie von Mauern umgeben. Unsere Schwermütigen sagen dann, es ist wie wenn man in einem tiefen Brunnenloch sitzt. Man schaut hoch und sieht nur die hohen Mauern, die Brunnenwände, und ganz oben noch ein kleines Tüpfchen blauer Himmel über sich. Aber man kann diese großen, steilen Wände nicht hoch. Ich wollte, dass vom heutigen Gottesdienst so viel ausgeht und geschieht, dass bei Ihnen alle Beklemmungen weggerissen werden, dass Sie sagen, das hat sich bei mir erfüllt, was im Psalm steht, er stellt meine Füße auf einen weiten Raum. Gott hat meine Beklemmungen zerbrochen, hat meine Mauern weggenommen. Ich konnte drüber springen, plötzlich, denn das will unser Gott. Er will nicht, dass Sie beklemmt und eingeschnürt und eingeengt leben, gleichsam mit dieser seelischen Angina pectoris behaftet. Und deshalb möchte ich jetzt darüber reden, und ich will es wieder unterteilen, damit wir es besser behalten können. Er schafft weiten Raum, das ist das Erste. Er schafft weiten Raum. Wir haben alle diesen weiten Raum nicht. Wissen Sie das? Helmut Glass, der Ratsvorsitzende unserer Kirche, erzählt aus seiner Kriegsgefangenenzeit, wie er da stand im Lager, völlig niedergeschlagen in Russland. Renn doch einfach auf den Stacheldraht zu und zwing den Posten zum Schießen, dann ist alles vorbei. So sind wir heimgesucht von schweren Gedanken. Und dann kam ein junger, 17-jähriger Mitgefangener und sagt, was stehst du da? Du starrst immer nur hin auf den Stacheldraht. Du machst, wie wenn es bloß noch den Posten da gibt und die Hungerrationen. Hast du denn vergessen, dass der auch noch da ist, der Jesus heißt? Und Helmut Glass sagt, das Leben war gerettet. Können Sie so das anderen zusprechen? Es geht im Christenglauben um so einfache Dinge, um so kurze Sätze, um so schlichte Wahrheiten. Wenn Sie das nicht haben können in Ihrem Leben und wenn Sie das nicht anderen zusprechen können, die bedrückt und traurig sind, dann hilft doch das größte Gedankengebäude nichts. Ist da keiner mehr da, da der Jesus heißt? Ich hörte jetzt vom Geschäftsführer der Überseeischen Missionsgemeinschaft, das ist die Nachfolgeorganisation der alten China-Inlandmission, Henning Herrmann, wie im letzten Jahr zwei ihrer Missionsschwestern in Thailand von Geiseln entführt wurden und nach einem halben Jahr hatte man die Nachricht, dass sie umgebracht wurden. Und er bekam spät in der Nacht die Nachricht, sie haben ja Quartiere in Norddeutschland und die Eltern dieser einen Missionsschwester leben in Bayern. Und er fuhr die ganze Nacht durch mit dem Wagen und war morgens um vier in Bayern angekommen zu den Eltern. Er sagte, ich muss Sie sprechen, ich muss Ihnen die schwerste Nachricht bringen, die ich Ihnen bringen kann. Dann sagten die Eltern, dann lasst uns zuerst beten. Sehen Sie, was Glauben heißt? Gesprengter weiter Raum, Mauern werden abgeräumt und ich stehe nimmer beklemmt da, sondern in der freien Luft und weiß, der Herr nimmt meine Sorgen weg und meine Ängste. Und Sie ahnen etwas von diesem Wunder, das hier geschieht. Das hat keiner von uns im Naturell. Und das ist keinem von uns angeboren, dass er dieses sonnige Gemüt hat. Sondern das ist ein Ringen und ein Wunder, das Gott dann im Entscheidenden schafft, wenn er diese Mauern weglegt und uns in diesen freien Raum hineinstellt. Und das setzt sich Malachi mit solchen Leuten auseinander, die damals so bedrückt lebten und sagten, lohnt sich's überhaupt noch, wenn man Gott dient? Wir machen doch uns nichts vor, dass das die Kernfrage ist, die heute uns beschäftigt. Lohnt sich denn das, ein konsequentes Christenleben zu führen? Was hat man denn davon? Das ist doch eine Frage, die uns oft beschäftigt. Soll ich heute in die Kirche? Soll ich morgens Bibel lesen am Anfang des Tages? Geht denn da wirklich eine Kraft davon aus? Wir haben doch auch schon Stunden erlebt, wo wir in einer Kirche saßen und nichts mitnahmen. Lohnt sich's denn? Und damals, es wird genau geschildert, wie die Leute mit Gott rechneten. Da war es eine Sitte, dass man 10% seines Einkommens, ob der Viehherden oder vom Getreide oder von den Rüben oder vom Kartoffeln oder was es waren, und dem Herrn darbringen musste. Und dann haben die Leute gesagt, ha, der Mann zur Frau, jetzt nehmen wir mal das Kalb, das sowieso nicht ganz gesund ist. Für Gott reicht's. Nicht? Da rechnet man schäbig, sonst gehen wir doch unter. Und wer weiß denn, ob das... Na gut, man hat sich hineingefügt, aber was sonst eben entbehrlich war, das, was schon angefault war, dort tut's für Gott. Und dann sagt Malachi, oh ihr Narren, wisst ihr nicht, dass Gott des Himmels Fenster auftun kann und Segen herabschütten, die Fülle? Wir haben gerade in unserem Bibeltraining in diesen Tagen mehrfach das Thema Segen ganz gründlich erarbeitet, wie Gott selbst in den irdischen Dingen uns überschütten will mit Gutem. Und wie das doch ein kümmerliches Rechnen ist, wenn einer sagt, ich sehe nur die Schwierigkeiten meines Lebens, die Ängste, die Sorgen, meine kleine Kraft. Und er hat keine Augen für diesen nahen Gott. Wir hatten in den letzten Jahren hier manchmal in unserer Mitte Geschäftsleute sitzen. und mit auf unseren Freizeiten, wo das Geschäft völlig zusammengebrochen ist und es waren große Geschäfte und reiche Leute. Und wo wir dann darüber gesprochen haben, wie das ist, wenn man durchblickt durch den Horizont. Es ist ein Wunder, nicht anders wie dieser Henning Herrmann die Hände dieser Eltern fasst und dann sie miteinander beten. Dass man durchsieht, durchsieht auf den lebendigen Herrn. Warum denn? Weil dieser Herr sagt, ich will, dass ihr mein Eigentum seid. Das ist das, was wir haben. Ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihn dient. Unser Familienleben ist Gott wichtig, unser Berufsleben ist Gott wichtig. Unsere Dinge, die in Geldbeutel sich vollziehen, sind Gott wichtig. Er will doch, dass wir sein Eigentum sind. Und dann will er seine Spuren auch in diese Dinge hineinzeichnen, bis ins Materielle hinein, gerade da. Er schafft weiten Raum, ganz, ganz weiten Raum. Und ich sage das im Blick auf ganz bedrückende Krankenbesuche, die auch mich heute noch prägen, im Blick auf die letzte Woche, wo man vor Menschen steht mit seelischen Erkrankungen, mit Traurigkeiten und Schwermut und sagt, Herr, mach doch diesen weiten Raum. Ja, da ringen Leute mit Gott. Man hätte die ganze Predigt auch überschreiben können, ein Ringen mit Gott, damit er das tut in unserer Mitte, nämlich die Mauern wegbricht und diese Einengungen wegnimmt, die uns so traurig machen und die uns so beschweren. Ein zweiter Punkt. Er macht meine Finsternis Licht. Die Bibel redet ja so viel davon, dass in unserem Leben oft dunkel ist. Ganz dunkel. Aber dann kommt hier diese große Zusage, auf einmal wird es strahlend hell, ganz hell. Der Sonnenaufgang mitten in einer untergehenden Welt. Zuerst redet er von einem Feuer, so wie man die Kartoffelfeuer macht auf dem Acker, die Erntefeuer, wo man das Stroh verbrennt. Er sagt, es gibt so ein untergehender Welt. Und mittendrin kommt plötzlich, das ist ein ganz gewagtes Bild, das muss man ja immer sehen, auch in der Bibel, dass die Bilder natürlich die Sache nie ganz decken können. Die Bilder sind nur ein schwacher Abglanz. Man meint, man steht vor einem modernen Gemälde, wo die Begriffe durcheinander gehen. Eine strahlend helle Sonne, die plötzlich leuchtet. Und die Sonne hat Flügel. Ich habe noch nie eine Sonne mit Flügeln gesehen. Und unter diesen Flügeln findet man Zuflucht. Der letzte prophetische Hinweis am Ende des Alten Testamentes auf das Kommen Jesu, die strahlende Gerechtigkeit. Ja, es ist ja merkwürdig, auch mit so einer Predigt, ich kann Ihnen Freude predigen, wie ich will, auf viele von Ihnen wirkt es ganz bedrückend, weil Sie das nämlich nicht haben. Und dann gehen Sie hinaus und sagen, es ist wie eine Wunde, die man immer wieder aufreißt. Und selbst wenn man von dieser Sonne der Gerechtigkeit redet, die unser Leben in Ordnung bringt und die Schuld wegnimmt, dann ist das eine Wunde immer wieder, die aufgerührt ist, denn wir leben in manchen Dingen, die wir gar nicht bereinigen wollen, weil wir drin feststehen. Und dann kommen wir nie zur Freude durch und wir sitzen da und spüren etwas, da gibt es offenbar etwas und ich habe es nicht und ich will es nicht, weil ich das andere nicht loslassen will. Ich möchte Ihnen das hier doch noch einmal so klar sagen, von der Ankunft dieser Sonne, die in unser Leben hineinleuchtet. Ja, sie darf im Lichte dieses Sonnenscheins auch Dunkles ans Licht zerren, Falsches aufdecken, Hässliches ins Licht bringen. Aber diese Sonne will wachsen lassen, will Neues hervorbringen. Und deshalb lassen Sie sich erwärmen von dieser Sonne der Gerechtigkeit, die Jesus heißt. So wie sie im Neuen Testament dargestellt wird, die hineinleuchtet in die dunklen Schicksale der Leprakranken und der Zöllner und die dieses Leben ordnet und neu macht und neues Leben schafft. Und da sind Menschen, die unter diesen Flügeln Heil finden und Zuflucht finden. Und die sagen, mir ist vergeben worden, ich bin frei. Darin steht doch die Freude, wenn ich alles Alte einmal in sein Licht bringen kann. Ich habe doch keine Freude an mir, ich habe doch Freude an dem Herrn, der mir vergeben hat. Und ich weiß, das Alte ist weggetan und ich darf neu heute leben im Glanz seiner Liebe. Paul Gerhardt hat das in seinem großen Lied ist Gott für mich so träte, so wunderbar gesagt. Nichts, nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Er macht mich frei von aller Schuld. Ich möchte noch einen letzten Gedanken anfügen. Ich habe drei Dinge Ihnen zeigen wollen. Er schafft weiten Raum. Er macht meine Finsternis Licht. Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht. Und er macht unbändig fröhlich. Die Freude, die holt sich Gott aus den bedrückten Leuten. Und hier ist ein Bild gewählt, das man gar nicht abmildern sollte. Wir haben viel zu wenig Kontakt mit der Landwirtschaft, damit wir das Bild so richtig verstehen können. Wenn Sie da so junge Kälber, Mastkälbchen, sagen wir in Württemberg, einsperren in einen dunklen, engen Stall und morgen machen sie die Türe auf und dann lassen sie die rausspringen auf die Weide. Und die Sätze, zwei Vorderbeine hoch, Hinterbeine hoch und dann mit großen Sätzen geht's fort, das ist ein Bild für die Gottesfürchtigen. Da zeichnet nicht das Jeremia das Bild eines Mannes, der im schwarzen Anzug da sitzt und sich kaum rührt vor Steifheit, sondern eines Mastkälbchens, das über die Wiese springt. Woher kommt denn diese große Freude des Glaubens? Woher hat denn die ihre Wurzel? Das sind also diese Leute, die eben noch sagten, man sieht in unserem Leben nichts und wir wissen nichts, wo Gott ist. Problemchristen. Ganz normaler Art, zweifelnde Leute. Und dann auf einmal erkennen sie, in mein Leben kommt Jesus. Wie Helmut Glass dies im Kriegsgefangenenlager erkannte. Hier, wie diese Eltern in Bayern morgens um 4 Uhr, da ist Jesus da. Und wenn er nur unser Leben in seinen Glanz stellt, dann sind wir die Beschenkten. Und dann wird meine Finsternis Licht. Und dann auf einmal bricht eine Fröhlichkeit hervor. Wie soll das anders sein als in ungestimmter Fröhlichkeit? Ich werde nicht müde, Ihnen das zu betonen und zu sagen, es gibt keine Freude, die man gleichzeitig in seinem Innern so zuschnüren kann, dass sie nicht alles durchbricht. Das gibt es nicht. Und wir haben ja gerade in Eidlingen eine Konfirmandenfreizeit, ich bin nur zur Predigt hergekommen. Wenn das unsere jungen Leute schon merken, dass wir selbst dann, wenn wir uns keine Narrenmaske umbinden, fröhlicher sind als alle anderen Leute von der Welt, obwohl wir an den Sterbebetten stehen und mit an die Gräber gehen, weil wir von dieser großen Freude wissen, die alles in den Schatten stellt und die viel, viel größer ist als alles, was man sonst an Freude in vergänglichen Dingen finden kann. Paulus sagt, dass Freude eine Folge des Heiligen Geistes sei, des Geistes Jesu, der in uns wohnen will. Eine Freude, die sich äußert im Spaziergang, den wir heute Nachmittag machen, im Umgang mit unseren Familienangehörigen, in der Heiterkeit des Lebens, auch in den Berufsaufgaben, die wir stehen, die nicht ihre Wurzel dort drin hat, sondern in dem Herrn, der uns nahe ist und der seine Sonne der Gerechtigkeit uns leuchten lässt. Lassen Sie mich schließen mit einem Vers, den Paul Gerhard uns gegeben hat, in einer so dunklen Lebensführung, wenn er sagt, mein Herze geht in Sprüngen, in so Sprüngen von Mastkälbern und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Wo denn sieht er den Sonnenschein? Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sehen immer nur auf die engen Grenzen der sichtbaren Welt. Wir sehen nur die Lasten, die uns umgeben, die Krankheit, die Not, die uns bedrängt und unsere eigene Schwäche. Wir danken dir, dass du uns einen viel weiteren Blick gibst, dass du uns in deine neue Welt hineinschauen lässt. Verzeih uns, dass wir das oft als Opium bezeichnet haben, wenn du uns echt trösten willst mit ewigen Dingen, die nicht vergehen. Und wir danken dir auch, dass du uns nicht mit materiellen Dingen abspeist, sondern dass du uns diese große Hoffnung gibst, deiner Nähe, ja, dass wir dein Eigentum sind und dass du dich der Deinen annimmst und dass man das sehen wird in den äußeren Dingen, aber auch in der Ewigkeit, wie das ist, wenn du uns mit deinen Kleidern kleidest und wenn du uns deine Kronen aufs Haupt setzt. Herr, wir sind das nicht wert, aber wir danken dir, dass wir uns drauf gründen dürfen und wissen, es ist deine Zusage, die uns unverbrüchlich und fest gilt. Wir wollen dich auch jetzt bitten für die Menschen in unserer Nähe, die so schwer durchmischen. Und wenn wir heute oder morgen zu ihnen gehen, dann wollen wir ihnen dieses Wort weitersagen. Geh du mit uns und gib unseren Worten Nachdruck, dass wir Menschen um uns her aufrichten und mutig machen können im Glauben an dich und im Lichte deiner herrlichen Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie in die Aufgaben, in die Sie Gott stellt, im Licht seiner Sonne und seines Segens. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.